Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Kurz zu mir. Ich bin Florian Lagerbauer, 26, studiere am TSR, wie schon gesagt. Ich komme ursprünglich aus Bayern, da war ich jetzt eine Woche. Das heißt, wenn ich ein bisschen Akzent habe, verzeiht es mir. Es geht nicht ganz weg. Ich finde es schön, dass letzte Woche Ostern war, weil das der Grund ist, warum wir hier sein können und warum wir überhaupt predigen, warum wir Menschen von Jesus erzählen, weil wir Hoffnung haben. Und das motiviert mich immer wieder, eine Predigt zu schreiben. Also, das Thema heute ist Living the Dream. Lebe deinen Traum. Wie das bei mir aussah, ist folgendermaßen. Ihr kennt das sicher alle. Man bekommt ein neues Jobangebot. Man ist unzufrieden mit dem, was man hat. Oder vielleicht noch schlimmer, man kriegt mit, dass in Zukunft nicht mehr mit einem geplant wird. Oder vielleicht hat man große private Veränderungen. Egal ob positiv oder negativ. Auf einmal hat man ganz neu in der Hand die Basis für sein Leben zu legen. Für die nächsten Jahre oder vielleicht die ganze restliche Zukunft. Und so ging es mir vor ungefähr 5 Jahren kurz vor meinen Abi-Prüfungen. Und ich dachte mir, hey, du bist jung, die Welt steht dir offen, du hast jetzt die Chance, deine Zukunft zu gestalten. Was macht man dann in der Situation als guter Christ? Man fragt Gott, habe ich nicht gemacht. Ich bin systematisch rangegangen und habe mich auf mich verlassen. Ich habe mir die erste Frage gestellt, okay, was kannst du eigentlich gut? Und das naheliegendste mir Kunstabi war, Kunstlehrer, da wusste ich auch noch aus erster Hand, dass Schüler vielleicht ein bisschen schwierig sind. Also nö. Dann war ich für eine Karriere als Motorradfahrer schon ein bisschen zu alt. Ich saß vielleicht ganz gern vom PC, aber deswegen Informatik studieren, ist Mathe dabei. Aber bis jetzt habe ich mich eigentlich noch aus allem gut rausreden können, also wie jetzt mit dem Jurastudium. Und natürlich dachte ich mir dann irgendwo, ja, frag doch mal Gott, was er dazu sagt. Ich war ja von meiner Kindheit an in der Kirche oder bei der EFG. Und ich hatte irgendwo so ganz dunkel noch von 2 Jahre vorher eine Aussage von einer Seminaristin vom TSR, die mit meiner Schwester in meiner Heimatgemeinde war auf dem missionarischen Einsatz, die zu mir sagte, ich bin mir sicher, du wirst mal Pastor. Und jetzt war ich damals von solchen Eindrücken und Bildern nicht wirklich begeistert, aber das Hauptargument bei mir war, ey, mal ehrlich, was verdienst du als Pastor? Weil ich mir das antue. Aber so ein Jurastudium, ne, da machst du ja richtig Geld. Und wenn du viel verdienst, dann kannst du später der Gemeinde auch dienen, indem du viel spendest. Und so habe ich mir das dann zurechtgelegt und schön geredet und habe mich dann in Regensburg angemeldet zum Jurastudium. Und das Ende vom Lied von meinen Träumen war, dass ich unerklärliche Schlafprobleme hatte, extreme Unruhezustände und das nach einem halben Jahr so schlimm war, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und dann endlich habe ich nachgedacht, ob es nicht vielleicht doch die falsche Entscheidung war. Und mir kamen immer wieder die Worte von der Studentin in den Kopf. Und irgendwann bin ich eingeknickt und die 500 Kilometer hier hoch in Westerwald gefahren. Und habe mich am TSR vorgestellt. Und nachdem ich entschieden habe, hier die 4 Jahre zu machen, war auf einmal die Unruhezustände weg und ich konnte auch wieder relativ gut schlafen. Soweit die Pläne in meinem Leben die letzte Zukunft bestimmt haben. Aber der Predigtext ist folgendermaßen, der steht in Sprüche 16, 1 bis 3. Bei Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Alle Wege eines Herrn sind lauter in seinen Augen, aber der die Geister prüft, ist der Herr. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Gehen wir jetzt einfach mal Vers für Vers durch. Der erste. Bei Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Da könnte man jetzt sagen, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das trifft es aber nicht ganz, weil eigentlich wäre besser, wenn wir statt Überlegungen übersetzen würden die Pläne des Menschen. Einfach das, was der Mensch sich in sein Innersten zurechtlegt. Und das ist ganz wichtig, dass man den Vers im Zusammenhang mit Vers 9 sieht. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Da muss ich jetzt vielleicht einen kleinen Exkurs machen. Hat Gott wirklich einen Plan für unser Leben? Wie sieht es dann aus? Habe ich dann überhaupt noch eine Wahl? Wie seht ihr das? Hat Gott einen Plan für unser Leben? Oder den einen perfekten Plan? Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten? Es gibt ja grob gesagt zwei Ansätze. Der eine ist, dass man sagt, es gibt den perfekten Plan. Gott hat den einen Plan für dein Leben. Wenn man so eine Einstellung hat, dann ist es oft so, dass man dann sagt, Gott schließt die eine Tür und öffnet die andere. Und man ist im Gespräch mit anderen Menschen, um den Plan Gottes für unser Leben zu ergründen. Und der andere Ansatz ist, dass wir sagen, okay, wir gehen automatisch den Weg Gottes, wenn wir Christen sind, wenn wir einen göttlichen Lebensstil haben, weil wir lesen in der Bibel, wir sind mit Gott im Gespräch und durch Gottesfurcht kommt Weisheit und das hilft uns bei den Entscheidungen, den Weg zu gehen. Und beide haben irgendwie so ihre Berechtigung, aber schauen wir mal, ob der Text das auch so sieht. Mit dem Herz aus Vers 1 sind jetzt nicht nur die Emotionen gemeint. Nach dem biblischen Menschenbild ist es so, dass das Herz der Sitz des Verstandes ist, das ganze Zentrum der Person, da werden alle Entscheidungen drin getroffen, komplett mit dem ganzen Sein des Menschen. Also das ist alles. Es ist also jetzt nicht gemeint, dass der Mensch irgendwie so sagt, im Herzen trifft er eine Entscheidung und deswegen ist das so eine impulsive, spontane Sache, wo er nicht drüber nachdenkt. Es ist schon eine gut überlegte Sache hier. Weil das ist wichtig, weil hier stehen sich zwei Aussagen gegenüber. Die Pläne des Menschen in seinem Herzen und die Antwort durch Gott. Und wir würden alle gerne wissen, was die Antwort ist. Wenn wir uns mal in der Bibel anschauen, wo dieses Wort noch vorkommt, dann kommt es eigentlich nur noch vor in Hiob und in Sprüchen. Und da ist die Antwort immer was, was Gott spricht. Das ist die perfekte Antwort, die nur Gott geben kann. Und die Zunge hat in Verbindung mit dem Menschen in Sprüchen immer eine geteilte Bedeutung, weil wir wissen alle, dass mit der Zunge kann man Gutes, aber auch sehr Schlechtes bewirken. Aber hier in Verbindung mit Gott, da geht es um das Ausgesprochene gegenüber dem Langerdachten. Wenn Gott spricht, ist es gut. Ich meine, wir haben einen Gott, der allein, dass er spricht, das hier alles gemacht hat. Plant aber der Mensch, ohne Gott zu fragen, und jeder Plan beginnt mit einem Gedanken. Gott kennt die Gedanken von uns Menschen. Das können wir im Kapitel vorher in Vers 11 lesen. Aber irgendwas verändert sich ja vom Plan im Herzen des Menschen zu der Antwort von Gott. Und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, was ist. Zum Beispiel greift Gott in unsere Planung ein, während wir reden. Das hört sich jetzt voll komisch an, aber als Beispiel, dass ihr versteht, was ich meine. Ihr habt eine Vorstellung von dem, was ihr machen wollt und dann erklären wir das einem anderen und während wir das erklären, merken wir, dass das eigentlich Unsinn ist. Oder Gott spricht durch andere Menschen. Die dritte Option ist, dass Gott wirklich eingreift und die Worte von Menschen verändert. Das sehen wir auch in der Bibel, wo zum Beispiel Biliam nicht anders konnte, als Israel zu segnen. Oder David sagt in seinem Psalm, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Vielleicht nochmal zum Verdeutlichen. Wenn ihr das kennt, wenn ihr mit Menschen redet, vielleicht sogar seelsorgerlich oder so, und im Nachhinein lasst ihr das Gespräch Revue passieren und merkt, ich habe da Sachen gesagt, die richtig gepasst haben, die den geholfen haben, und woher kam das? Einer der schlauen Menschen, die zu den Versen was geschrieben haben, hat noch gesagt, dass der Vers vielleicht einfach ein Prinzip ausdrückt. Quasi so jetzt als Vorbemerkung für die nächsten zwei Verse, dass der die Basis bildet, dass nicht mal das Fassen der Gedanken in Worte eine eigenständige Leistung des Menschen ist. Dass der Mensch einfach völlig abhängig von Gott ist. In dem Vers geht es also nicht darum, dass wir nicht mehr planen sollen in unserer Zukunft, sondern eher, dass wir uns bewusst sein sollen, dass die Gedanken und Pläne, die wir uns selber machen, keinen Sinn haben ohne die Zustimmung Gottes. Das soll uns nochmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir offen sind für Gottes Reden. Weil eine Antwort Gottes setzt immer sein Reden voraus. Wenn wir das aber nicht hören, hilft es nicht. Wenn wir uns nochmal kurz die beiden Seiten anschauen, wie der Plan Gottes für unser Leben ist, dann merken wir, dass die beiden Wege, entweder der eine, der perfekte Weg oder der andere Weg, dass wir uns auf die Weisheit verlassen, beide sehr stark von uns abhängig sind eigentlich. Und das kann in dem Fall das Problem sein, dass wir manchmal einfach durch blinden Aktionismus vergessen, einfach vielleicht mal 10 Minuten, Viertelstunde ruhig zu werden und mal zu hören, was Gott sagt zu unseren Plänen. In Sprüche 19,21 heißt es auch, viele Gedanken sind in dem Herzen eines Menschen. Aber der Ratschluss Gottes, er kommt zustande. Das heißt jetzt nicht, dass wir selber nicht Entscheidungen treffen können und sollen. Wir können auch durchaus Wege gehen, die nicht gut für uns sind. Die Freiheit haben wir. Aber ich glaube auch, dass Gott eingreift, wenn es wirklich nicht in seinem Willen ist. Der zweite Vers. Alle Wege eines Mannes sind lauter in seinen Augen, aber der die Geister prüft, ist der Herr. Das ist so ein Vers, bei dem fühle ich mich direkt überführt. Weil unsere Selbstwahrnehmung wird hier im Licht von Gottes Wahrnehmung beurteilt. Wir haben die Gabe, dass wir uns super selber betrügen können, wenn es um die Beurteilung von unseren Motiven geht. Zum Beispiel jetzt mein Jurastudium. Ne? Es ist gängig in den Sprüchen, dass die, die sich selber als weise bezeichnen, mit dem Gegenteil versehen werden. Und es liegt immer an Gott zu beurteilen, ob unsere Wege richtig oder falsch sind. Und das ist eigentlich in allen Religionen so, dass es immer irgendwie eine höhere Instanz gibt, die letztlich dann beurteilt, ob unsere Pläne richtig oder falsch waren. Zum Beispiel bei den alten Ägyptern war das so, dass das Herz dann gewogen wurde, wenn man ins Totenreich kam. Im Hinduismus wird er durch das Karma bewertet, aber auch erst, wenn man gestorben ist. Und wir Christen haben aber voll den Vorteil, weil wir das in Echtzeit haben. Wir werden in Echtzeit beurteilt vom Heiligen Geist. Das ist klasse. Nicht erst danach. Und durch Ostern haben wir die Konsequenz von der Beurteilung unseres ganzen Lebens vorweggenommen. Weil wenn wir Christen sind, dann haben wir unsere Identität in Christus. Und dann gibt es für uns kein Gericht mehr. Aber trotzdem meinen wir heute, dass wir als Menschen frei sind von Beurteilungen, dass wir machen können, was wir wollen. Und das stimmt eigentlich auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie fit ihr seid in Facebook, Instagram, Snapchat oder sowas. Aber das ist ein einziges Beurteilen. Ein Beurteilen von anderen über unseren Lebensweg, über unsere Pläne, ob das denn gerade gut ankommt, ob es mir gefällt. Und wir haben als Richter über unser Leben, die unser Leben bewerten und unsere Pläne, Menschen, die selber nicht wissen, was richtig und falsch ist. Da zählt langfristig ist Denken nicht mehr, sondern nur der Moment. Und oft sind es sogar Menschen, die in derselben Situation sind wie wir und uns nicht mal aus Erfahrung helfen könnten. Und ich meine, auch im christlichen Kontext können wir uns oft nicht davon ausnehmen. Weil es ist schon so, dass wir öfter mal Gott nachträglich in unsere Pläne einflechten. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel, mein Grundmotiv war damals Geld verdienen. Also Jurastudium. Und da ich das dann irgendwie religiös rechtfertigen musste, nachher noch einflechten, okay, du verdienst mehr, kannst mehr spenden. Aber das Prinzip dahinter ist ja blöd. Weil wenn ich eine religiöse Begründung für mein egoistisches Motiv habe, dann ist das nicht nachhaltig. Weil wenn mein Motiv ist, Geld zu verdienen, dann werde ich nie genug Geld haben, um viel zu spenden. Was wir aber nicht vergessen dürfen, nur Gott allein ist dazu berechtigt, letztlich unsere Pläne zu beurteilen und unsere Motive. Wir können natürlich bei Menschen Rat suchen. Und Gott kann auch, wie schon gesagt, durch Menschen sprechen. Aber wir sollten uns immer im Klaren darüber sein und demütig darauf hören, was Gott sagen will und klar, ob es auch vielleicht nicht durch einen anderen Menschen ist. Und diese Erkenntnis, dass nur Gott uns wirklich beurteilen kann und dass wir als Menschen denken, dass alles richtig ist, das ist eine sehr große Erkenntnis in den Sprüchen. Die kommt noch öfter vor. Zum Beispiel in 24,11-12, wo eigentlich explizit gesagt wird, du kannst dich selber belügen mit dem Bewerten, aber nicht Gott. Ich fasse mal kurz die ersten zwei Verse zusammen. Im ersten Vers haben wir eine Offenheit für das Reden Gottes und das Wirken von ihm bezüglich unserer Pläne. Und im zweiten haben wir eine Demut, in unserem Fall quasi das Hören auf den Heiligen Geist, der uns unsere Pläne bewertet. Und in Verbindung damit die Forderung, ehrlich zu uns selbst zu sein und unsere Motive von Gott hinterfragen zu lassen. Jetzt zu Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Hört sich gut an. Aber nicht alles, was ich mache, kommt zustande. Warum? Das Wort für Gedanken wird in den Sprüchen auch oft für Pläne verwendet. Das kann man eigentlich eins zu eins austauschen. Der Vers hat zwei Aspekte. Der erste ist, wir sollen uns auf Gott verlassen und auf seine Wege. Und die Begründung ist ganz einfach, weil der Satz die Konsequenz aus den vorherigen Versen ist. Wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, dann müssen wir eigentlich auch so konsequent sein, anzuerkennen, dass er es immer besser weiß als wir. Das sagte ja auch in Jesaja 55, 8 bis 9. Kennt ihr sicher alle. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt kommt's. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Gottes Wege als Priorität oder unsere eigenen? Und in der Theorie würden wir Christen jetzt natürlich immer sagen, und auch wahrscheinlich jeder andere, dem wir dieses christliche Konzept erklären, dass der einzige richtige Weg ist, Gottes Wegen zu folgen. Also mit dem Konzept meine ich, dass wir einen Gott haben, der allmächtig ist, allwissend, der uns liebt, der absolut gerecht und treu ist und unendlich weise. Und der Gott erwartet unter diesen Voraussetzungen, dass ich seine Wege gehe. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir uns mal ein paar Sekunden kurz, um darüber nachzudenken, wo Gott schon in unserem Leben was gelenkt hat. Oder wo er Wege aufgetan hat, auf die wir selber nicht gekommen wären. Das Ergebnis war über kurz oder lang eigentlich immer gut. Aber jetzt weiß ich, ob es nur mir so geht. Vielleicht euch auch. Ich weiß das alles. Ich weiß sogar vielleicht aus meiner Vergangenheit, dass wo ich Gottes Wege gegangen bin, dass es immer gut war. Und trotzdem mache ich es oft jetzt nicht. Und auch wenn ich dann so Bibelverse lese wie trachtet zuerst nach dem Reich Gottes in dieser Welt, so wird euch dies alles hinzugegeben. Ja, Amen. Aber trotzdem sorge ich mich dann lieber um mein persönliches Glück und meine Pläne, als darauf zu vertrauen, dass Gott das im Blick hat. Und ich überlege und plane und beziehe dann meinen Verstand noch ein und was ich emotional will und ich habe einfach Angst, zu kurz zu kommen. Und dann habe ich ja noch meine Träume. Meine Träume haben so lange meine Entscheidungen beeinflusst und tun es teilweise immer noch. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Ihr müsst euch mal den Spaß machen und googelt mal Living the Dream, Follow the Dream oder sowas machen. Da gibt es unzählige Begründungen, warum man das machen sollte und warum das genau der Weg ist, um glücklich zu werden und Sinn im Leben zu finden. Aber die Realität ist eine andere. Da geht es immer um Selbstverwirklichung. Ich habe für meine Bachelorarbeit gerade ein Buch über das Schwinden von richtigen Männern nach biblischem Bild gelesen, als Beispiel mal für Selbstverwirklichung, wie es früher war. Am Anfang nimmt der Autor eine Familie aus der Kolonialzeit in Amerika als Beispiel und sagt, es gab eine ganz klare Hierarchie in der Familie, der Rahmen war vorgegeben und so war's. Das ist was wir heute als völlig schlecht bezeichnen würden in der Gesellschaft wahrscheinlich. Aber obwohl es nicht diese Selbstverwirklichung gab, wie heute, und dieses Follow Your Dream, gibt es keine Überlieferung, also wirklich keine schriftliche Überlieferung, die haben viel aufgeschrieben, dass die Kinder damals nicht gewusst hatten, wer sie waren, dass die irgendwie Identitätsprobleme hatten. Es gab den krankhaften Zwang zur Selbstverwirklichung nicht, wie er heute ist. Und wenn man sich dann mal die Entwicklung anschaut, von damals vor 300 Jahren, wo man noch im Kollektiv gedacht hat, zum jetzt zum egozentrischen Ich, und das dann mal mit der Entwicklung von Depressionen, Selbstmord und so weiter vergleicht, dann gibt es eine große Gemeinsamkeit. Wenn Jesus also jetzt sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes in dieser Welt, dann ist das das beste Gebot zum Sinn des Lebens, das es uns geben kann. Denn dabei geht es eben nicht, es geht dabei nicht nur darum, Gottes Reich zu bauen, sondern gleichzeitig hilft uns das auch, immer bei unseren Entscheidungen. Es hilft uns, unseren Blick wegzulenken von uns auf das Größere. Und auf einmal hängt unser Glück nicht mehr von der Erfüllung unserer eigenen Träume und Vorstellungen ab. Und deswegen kommt dann die Zusage in Vers 3, und deine Pläne werden zustande kommen. Wenn wir Gottes Pläne zu unseren eigenen machen, müssen wir uns um den Erfolg und das Zustandekommen keine Gedanken mehr machen. Vielleicht mal kurz zum Nachdenken, wenn ihr sagt, aber ich habe Träume und ich will die leben. Vergleich mal die Träume, die wir hatten mit 5 Jahren, 10, 15, 25 und so weiter. Welche von den Träumen sind noch gleich? Über welche würden wir jetzt lachen? Da würden wir doch eigentlich sagen, auf sowas Unsicheres wie unsere eigenen Träume wollen wir unser Leben nicht bauen. Weil Träume ändern sich. Und wenn ich 5 Jahre einen Traum hinterher renne, von dem ich dann merke, dass er doch nicht so schlau war, dann komme ich in eine Sinnkrise. Jetzt ist es aber so, man merkt es ja dann irgendwann, und wir Menschen sind ja nicht dumm, wir ballern uns dann mit Träumen zu. Das heißt, ich brauche ein neues Auto. Und wenn ich das neue Auto dann habe, dann bin ich für, weiß nicht, eine Woche glücklich und dann brauche ich aber schon wieder was Neues. Und so geht's immer weiter. Was sind denn die Träume, die wirklich immer Sinn haben und die immer relevant bleiben? Wenn wir nur eine Sache aus der Predigt mitnehmen, dann würde ich mir wünschen, dass es das ist, dass unsere Träume nicht geeignet sind, unsere Zukunft zu bestimmen. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass Gott nicht Träume in unser Herz legt. Natürlich macht er das. Aber wir müssen es halt abklären mit ihm, ob es von ihm ist. Zum Beispiel vor 6 Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mich mal wirklich darauf freue, Pastor zu werden. Jetzt ist es das Beste, was ich mir vorstellen kann. Aber wenn ich damals meinem Traum gefolgt wäre, dann würde die Sache vielleicht heute anders ausschauen. Aber die Träume, die wirklich Sinn haben und die wirklich bleiben, sind Gottes Träume. Und das sind Beziehungen zu allen Menschen haben, sich selbst zu verherrlichen, mit uns zusammen, dass Menschen die Last ihres Lebens nicht mehr selber tragen müssen, sondern dass sie frei werden von Sünde, von Ängsten, Sorgen und Zwängen. Wann entscheiden wir uns endlich, dass wir unsere eigenen kurzfristigen Träume aufgeben und wahre Erfüllung und wahres Glück im Umsetzen der Träume Gottes zu finden? Weil es gibt einen Traum für unser Leben. Aber der hängt nicht von uns ab, weil den Traum hat der eine, der den mit dir und mit mir umsetzen kann und umsetzen will. Und vielleicht ist es mal dran, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Weil dann hören wir auch auf, uns selber kaputt zu machen. Deswegen ist die Frage, lebe deinen Traum? Ja, aber lebe seinen Traum. Amen.